Ich am Montag bin ja meistens relativ entspannt und ausgeruht, weil ich das Wochenende in Ruhe und gemütlich verbracht habe. Das machen nicht alle so. Und zum Beispiel Frank, der mag es einfach wegzufahren am Wochenende, sich in Menschenmassen zu stürzen, sich in riesigen Hallen aufzuhalten und das alles nur, weil es um Spiele geht. Guten Morgen, Frank.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Internationale Spieltage Spiel, die weltweit größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele, bieten ihren Besuchern eine einmalige Möglichkeit, sich umfassend über das gesamte nationale und internationale Spieleangebot zu informieren. So war quasi der erste Satz, den ich las, als ich guckte, was sind denn eigentlich die Spiel 15, die sogenannten Spieltage. Und du bist da wirklich hingefahren. Frank, wie kommst du darauf, dorthin zu fahren, wo sich gefühlte viele Millionen Menschen auf einem Platz tummeln?
Na, ich glaube, für Menschen, die gerne spielen, ist diese internationale Spielemesse sowas wie für Menschen, die gerne lesen, die Frankfurter Buchmesse, also die weltweit größte Messe von Spielen. Das heißt, man hat dort, so wie es ja eben in dem Text auch schon hieß, eine einzigartige Gelegenheit, eben sehr, sehr viele Spiele auf einem Fleck zu haben, wo man Sachen ausprobieren kann, reinschnuppern kann, gucken kann, was gibt es an neuen Spielen. Und da wollte ich schon immer mal hin. Und dieses Jahr war es jetzt soweit.
Das heißt, das erste Mal für dich?
Genau, das erste Mal. Wobei ich schon, wie gesagt, auch als Jugendlicher immer dachte, Mensch, man könnte eigentlich mal nach Essen fahren, denn die Messe gibt es ja schon ein bisschen länger. Und dieses Jahr habe ich es wahr gemacht.
War es so, wie du es dir vorgestellt hast? Beziehungsweise, was hast du dir erwartet? Und wurde das erfüllt?
So, na, ich war schon so ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Weil man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Und hatte schon gedacht, naja, das wird bestimmt groß. Aber es war wirklich sehr groß. Also die Veranstalter haben gesagt, im Vorfeld 63.000 Quadratmeter Messefläche. Das heißt, es gab mehrere Messehallen, die voll waren mit Spielen. Es waren sehr viele Spielerinnen und Spieler da. Wir mussten schon auf so einem Park-and-Ride-Parkplatz anhalten, um dann mit so einem Shuttlebus zur Messe gefahren zu werden. Und dann strömten von allen Seiten riesige Menschenmengen in diese Hallen rein.
Und da drin stehst du dann und hast quasi, gut, du musst erst mal wissen, in welche Halle gehst du zuerst. Gibt es da Lagepläne oder woher weißt du, wo du überhaupt hingehen willst? Du warst jetzt mehrere Tage dort, aber du kannst ja niemals alles sehen, oder doch?
Na, wenn man mehrere Tage da ist, kann man schon alles sehen. Ich war jetzt insgesamt nur einen Tag auf der Messe, würde auch im Nachhinein sagen, das war zu wenig. Und natürlich die findigen Spielerinnen und Spieler, die, das hat man völlig gesehen, die waren sehr gut vorbereitet. Die hatten sich vorher im Internet schon geguckt, wo steht welcher Verlag, welches Spiel will ich mir wo angucken. Und dann gibt's wirklich Leute, die haben so ganze Listen ausgedruckt, wo sie eben schon draufschreiben, wo wollen sie hin. Dann haben sie einen riesigen Rollkoffer dabei oder einen Bollerwagen oder eine Sackkarre. Oder riesige Taschen, in denen sie dann die Spiele verstauen können, weil eben doch Menschen aus aller Welt dorthin kommen, um richtig viele Spiele zu kaufen. Die wissen also schon vorher, was sie wollen. Ich war jetzt nicht so gut vorbereitet. Ich habe mich erstmal beim Presseschalter gemeldet, habe mich dann akkreditieren lassen und habe dann allerdings auch einen, wie ich finde, ganz guten Katalog in die Hand bekommen, wo alle Aussteller drin standen, wo die sowohl alphabetisch sortiert waren, als auch die Neuerscheinungen drin standen, als auch auf die Hallen aufgeteilt. Gut, und dann stürzt man sich halt erstmal ins Gewimmel und Gewühle und guckt und ich finde es ja auch immer schön, sich bei sowas treiben zu lassen, weil am Ende findet man ganz viele kleine Perlen, vielleicht auch nur dann, wenn man mit offenen Augen durchgeht und jetzt nicht schon vorher genau weiß, wo man hin will.
Du hast eben gesagt, dass einige Leute da mit Rollkoffern oder großen Taschen unterwegs waren, um sich die Spiele mitzunehmen, die sie dort gefunden haben. Warum kauft man denn dort Spiele? Die könnte man sich doch auch anschauen und später bestellen oder irgendwie sowas. Macht man denn, also wozu ist eigentlich so eine Spielemesse da? Zum einen, um neue Sachen kennenzulernen, die es gibt, auch wahrscheinlich für einen Austausch der Spielemacher untereinander. Oder ist das einfach auch so ein Eventcharakter für eben so Spielefreaks, die dann da so wie andere auf Festivals fahren, die sind dann auf so einer Spielemesse?
Ich glaube, da kommen so ein paar Sachen zusammen. Das letzte ist auf jeden Fall so, wie du gesagt hast. Also es ist auf jeden Fall ein Event. Man sieht es auch, viele haben dann so T-Shirts an von ihrem Spieleclub oder Ja, von ihren Lieblingsspielen haben teilweise auch Leute T-Shirts an. Also es hat auf jeden Fall einen Event-Charakter. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, weil man trifft eben nirgends auf der Welt jemals so viele Spielerinnen und Spieler auf einem Ort, kann auch mit den Verlagen reden. Dann sind die Spieleautorinnen und Autoren da, die Illustratorinnen und Illustratoren stellen ihre Sachen vor. Also das ist schon ein riesiges Familien-Happening, sage ich mal, zum einen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass es auf der Messe teilweise Besonderheiten gibt, die es dann sonst nicht gibt. Da gibt es zum Beispiel für viele Spiele gab es an den Ständen nochmal so Sonderkarten, die man dann eben mitnehmen kann, die man eben nur bekommt, wenn man halt dort war. Es ist auch so, dass man viele Spiele günstiger bekommt, als wenn man im Laden sie kaufen muss. Dann gibt es häufig so, weil viele Spiele haben ja heutzutage eine Erweiterung, dann kriegt man, weiß ich, das Grundset und alle drei erschienenen Erweiterungen schon eben für einen günstigeren Messepreis. Und ich glaube, viele Spielerinnen und Spieler haben vielleicht auch gar nicht so die gute Quelle. Also wenn man sich jetzt Erfurt anguckt, ist eine Stadt mit 200.000 Einwohnern. Erfurt sieht eigentlich ziemlich trist aus, wenn es darum geht zu sagen, wo kauft man eigentlich in Erfurt Spiele? Also viele Spiele, die jetzt nicht aus den großen Verlagen kommen, kann man in Erfurt gar nicht kaufen. Das heißt, das ist natürlich eine super Gelegenheit, gerade für Leute, die sagen, sie wollen das ganze Jahr über spielen. Oder wir haben uns zum Beispiel mit einer Frau aus der Schweiz unterhalten, die so einen Spieleclub mitleitet mit ihrem Mann. Die haben dann halt richtig Geld im Gepäck, weil die nehmen wie jeden Abend, die spielen alle 14 Tage und dann zahlt jeder einen kleinen Obolus. Das Geld sammeln sie an über das ganze Jahr und dann fahren sie eben einmal im Jahr nach Essen und kaufen dann, was ich, für 1.000 Euro neue Spiele und nehmen die dann mit nach Hause. Damit alle, die dann wieder kommen jetzt zu den nächsten, im Herbst jetzt, wenn man gut spielen kann, zu den Spieleabenden kommen, quasi diese Spiele wieder ausprobieren können. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus mehreren Punkten. Aber klar ist natürlich, man bekommt dort Spiele so gut und so günstig, wie man sie, glaube ich, sonst nicht bekommt.
Nun hast du hier bei Radio Frei diese Spielekolumne in regelmäßig oder unregelmäßig regelmäßigen Abständen, in der du Spiele vorstellst und da ist für dich, wenn ich mich richtig erinnere, auch oft wichtig, wie sich Sachen anfassen beziehungsweise wie man Sachen erkennt auf Karten, wie das so aussieht oder eben sich anfühlt. Wenn ich mir auf der Spielemesse ein Spiel anschauen möchte, kann ich das ja wahrscheinlich auch anfassen, aber kann ich tatsächlich auch sagen, weiß ich nicht, ich bin jetzt in der Gruppe da, ich will das jetzt mal spielen und wo mache ich das dann da?
Also das ist auf jeden Fall so, wie du sagst, man kann eigentlich alle Spiele auf der Spielemesse spielen, die dort sind. Die großen Verlage haben richtig riesige Flächen, wo dann, ich sage jetzt mal, 30 Tische stehen und dann gibt es 10 Leute, die an dem Stand arbeiten, die einem die Spiele erklären können. Da geht man einfach hin, setzt sich an den Tisch. Teilweise muss man auch ein bisschen warten, weil nicht bei allen Verlagen dann gleich Tische frei sind, weil gerade wenn Neuerscheinungen auch zur Messe vorgestellt werden, dann gibt es natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, relativ viele Freaks, die warten dann schon. Dann gibt es für mich auch eine Schlange, wo ich mal eine halbe Stunde warten muss, bis ich einen Tisch kriege. Aber im Prinzip kann ich genau das machen. Ich nehme die Spiele, setze mich hin, fange das an zu spielen. Teilweise ist es so, dass dann natürlich auch die, von mir aus noch der Autor daneben steht, mir das erklärt, je nachdem, ob ich in einem kleinen oder einem großen Verlag bin. Und dann kann ich mich nachher sozusagen auch entscheiden, ob ich mir das Spiel kaufen will. Eine Besonderheit gab es diesmal auch noch. Es gab nämlich das weltgrößte Catan-Spiel. Am Samstag haben 1.000 Leute gleichzeitig die Siedler von Catan in so einer Turniervariante gespielt. Das heißt, eine ganze Messehalle war nur dafür reserviert, dort riesige lange Tafeln aufzubauen mit Tischen, wo dann eben Leute zusammen gleichzeitig die Siedler von Catan gespielt haben. Also auch sowas gibt es, das kann man da nicht kaufen, aber das ist natürlich was, wo man bei einem Event dabei ist, wo man nachher am Ende sagen kann, ich habe da mitgemacht.
Das wäre quasi so eine Art Programmpunkt. Gibt es ansonsten da auch Programm?
Es gibt insofern Programm, dass an den Ständen jeweils entweder Spiele vorgestellt werden, auch ich sage jetzt mal die... Es gibt ja nicht so viele Promis, aber so ein paar Promis gibt es natürlich schon. Jemand wie Klaus Teuber, der unter anderem das eben erwähnte Siedler von Catan gemacht hat, aber eben auch viele andere berühmte Spiele der letzten 30, 40 Jahre. Der war dann zum Beispiel zu einer Autogrammstunde da. Und dann stellen sich die Leute da an, haben ihre Spiele dabei oder kaufen sich gerade nochmal eins und lassen sich es dann von Klaus Teuber unterzeichnen. Also sowas gab es schon, aber ansonsten würde ich sagen, steht erstmal das Spielen im Mittelpunkt.
Spielen kann ja vieles sein. Brettspiel, ich weiß gar nicht, halt so diese Gesellschaftsspiele, aber wie weit geht das denn? Also ich habe da gibt es so ein tolles Werbevideo von der letzten Messe, glaube ich, auf der Homepage. Und da sieht man dann auch so Hüpfburg war es jetzt nicht, aber so Actionspiele. Was umfasst das denn? Computerspiele ja wohl eher nicht?
Computerspiele in der Regel nicht, wobei es mittlerweile auch immer mal Spiele gibt, die mit einer App arbeiten zum Beispiel, wo dann Teile schon, was ich jetzt über das Taschentelefon oder über das Tablet oder so laufen, wo man das ein bisschen versucht miteinander zu kombinieren, auch vielleicht um gerade nochmal Jüngere anzusprechen, aber vom Grundsatz her geht es erstmal um das klassische Spiel, was ich irgendwie am Tisch spiele. Das kann Kartenspiel sein, das kann Würfelspiel sein, das kann ein Brettspiel sein. Das ist erstmal das, was im Zentrum steht. Und klar gibt es dann am Rand auch immer nochmal Sachen. Es gibt natürlich auch einen Bereich, wo Kinderspiele vorgestellt werden. Da gab es dann eben auch Sachen, die man bauen konnte. Was es auch ganz gern gibt, ist, dass es von Spielen, die normalerweise Tischgröße haben, dann so Großvariationen gibt, die dann nachgebaut wurden in groß, wo man die dann spielen kann. Und dann ist das Spielbrett, was ich, zwei Meter groß oder so. Sowas schon, aber es beschränkt sich schon eigentlich auf das klassische Spiel, was man Gesellschaftsspiel nennt.
Bei mir im Studio zu Gast ist Frank, der am Wochenende auf der Spielemesse in Essen war. Frank, du hast erzählt, dass es dort sogar mehrere Messehallen sind, die versuchen, alle unterzubringen. Es gibt da so krasse Zahlen mit irgendwie über 900 Ausstellern, über oder 1000 mehr oder weniger neue Produkte. Du hast selber gesagt, 63.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das ist nicht zum ersten Mal in Essen, sondern dort schon eine Tradition. Seit wie lange gibt es das denn ungefähr schon? Und ist diese Größe der Ausstellung quasi immer schon so groß oder kommt mir das jetzt nur so groß vor?
Ich weiß leider nicht genau, seit wann es die Messe gibt, aber klar ist, dass die Messe auf jeden Fall wächst seit einigen Jahren. Und man denkt ja immer, naja, die Leute, die haben ihr Tablet und da haben sie irgendwelche Apps und dann spielen sie da Sachen und das Spiel, das ist doch irgendwie eine aussterbende Art. Das würde ich sagen, ist klar widerlegt. Also nicht nur die Publikumszahlen steigen, nicht nur die Flächenzahl steigt, auch die Zahl der Ausstellerinnen und Aussteller steigen. Und wenn man sich mal anguckt, wie die Statistiken aussehen bei den Verkäufen, am Ende geht es ja doch auch um Geld, dann muss man sagen, dass sich im Bereich der Spiele und Puzzle in den ersten zwei Dritteln des Jahres 2015 der Umsatz um 8,4% gesteigert hat. Das heißt, es ist im Vergleich zur restlichen Wirtschaft eigentlich ein Bereich, der extrem boomt. Zuwächse von 8% ist so das, was man so nach China vielleicht vorstellt, was Wirtschaftswachstum betrifft. Und im Bereich der Familienspiele waren es sogar noch mal mehr, also fast 13% mehr Umsatz. Und das zeigt schon, dass Spielen nicht nur so beliebt wie eh und je ist, sondern eigentlich an Beliebtheit gewonnen hat, beziehungsweise die Leute vielleicht auch bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben.
Und was würdest du sagen, woran liegt das? Also liegt es an den Verlagen oder an denen, die Spiele entwickeln, dass sie einfach immer tollere Sachen entwickeln? Oder besinnen sich irgendwie Leute wieder drauf, haptisch was mit anderen Menschen zu machen? Was wäre deine Vermutung?
Also ich würde sagen, es ist beides richtig. Also der Spielemarkt produziert schon gerade echt tolle Spiele. Das ist, glaube ich, auch das, was viele sagen. Ich habe in einem Interview mit einer Spielezeitung, den werden wir vielleicht auch gleich nochmal hören, wo er auch sagt, also früher war es so, da gab es in Deutschland ein paar ganz große Player, ich nenne jetzt mal Namen wie Ravensburger oder Schmidt Spiele, so, die hatten im Prinzip einen Großteil des Marktes und interessante Sachen kamen aus den USA, dann haben das Spieler per Hand übersetzt, weil es die Spiele quasi hier gar nicht zu kaufen gab. Und mittlerweile ist es so, dass in Deutschland auch sehr viele Spiele produziert werden, die eben spannend sind, die lustige Ideen haben, die gute Spielmechanismen haben, wo man Spaß dran haben kann. Und wenn ich mir so angucke, was ich in den letzten Jahren an Neuigkeiten gespielt habe, muss ich sagen, ich war echt von fast allen Spielen irgendwie überzeugt. Also die funktionieren, das macht Spaß zu spielen. Muss man dann gucken, was für ein Spieletyp ist man, aber es gibt wirklich viele tolle Neuerscheinungen.
Und das sind dann auch wirklich neue Sachen oder sind es immer so alte Mechanismen, die quasi immer nur auf neue Art wieder hervorgeholt werden?
Na, ich finde das Interessante schon, dass auch nochmal neue Sachen entstanden sind. Also auch Sachen, wo ich sagte, Mensch, das ist ja irgendwie ganz interessanter Mechanismus. Und klar gibt es natürlich Sachen, die irgendwie auch wiederkommen und es gibt auch Variationen von Spielen, die es irgendwie schon mal gab. Aber ich finde wirklich, dass also auch, dass die Spieleideen, worum geht's in dem Spiel, sind irgendwie lustig oder interessant und dann hat das Spiel häufig einen cleveren Mechanismus.
Die Spieleindustrie ist eine Industrie wie viele andere, die nach kapitalistischen Mechanismen arbeitet. Und weiß ich nicht, so bei im Buchsektor oder in anderen Sektoren gibt es so die großen Verlage. Aber du hast gesagt, es gibt eben die großen, aber auch die kleinen. Wie war das denn auf der Messe zu erleben? Und gibt es da ein Spannungsfeld oder ist es da anders als beim Buchwesen oder in anderen Bereichen?
Na, ich glaube, das Buchwesen ist schon ein ganz guter Vergleich, weil natürlich auch das Buch ist ein Bereich, wo Geld mitgemacht werden. Gibt es große Verlage, aber es gibt eben auch viele kleine Verlage, die sagen, also bei uns steht das Geldmachen nicht im Vordergrund. Also mit Buchmachen wird man nicht reich. Wenn man jetzt einen kleinen Verlag hat, dann freut man sich vielleicht eher, wenn man mal ein Buch publiziert, was viele Leserinnen und Leser findet. So ein bisschen ist es bei den Spielen auch. Also die gerade die Kleinverlage, das ist, da verdient niemand was mit. Das von können die Leute nicht leben, das ist kein Job. Die Leute haben eigentlich einen Beruf und machen in ihrer Freizeit eben noch Spiele. Und das ist auch der Reiz, den die Spielemesse hat, dass man sowohl die Großen eben da hat, mit großen Ständen, auch natürlich das ganze Merchandising-Programm, was man sich vorstellen kann. Aber nebenher gibt es eben auch viele Kleine, die eben Spiele produzieren. Und mit einem von ihnen habe ich auch gesprochen, der einen Kleinverlag hat. Und vielleicht hören wir einfach in das Interview mal rein. Bei mir am Mikrofon ist jetzt Stefan Riedl von Klickerspiele, einem Spiele-Kleinverlag, der sich hier in Essen präsentiert. Stefan, du machst in deiner Freizeit Spiele. Wie wird man denn zu einem Spieleverleger?
Meistens ist der Spielverleger auch der Spieleautor. Ja, das heißt, du hast irgendeine Idee und denkst, ja, so müsste doch ein neues Spiel funktionieren. Und dann klapperst du allmählich so die ganzen Verlage ab und dann sagt der eine Verlag, ach, das passt nicht in mein Programm. Der andere sagt, ach nee, wir machen nur Kinderspiele. Und dann irgendwann sagst du dir, nee, jetzt mache ich selbst. Und dann suchst du dir einen Grafiker, das setzt du das um, brauchst natürlich eine Firma, die das herstellt und dann produzierst du mal eine kleine Menge und versuchst einen Stand in Essen zu bekommen, einen Kleinverlagsstand und dann hoffen, dass das Spiel sich dann gut verkauft.
Wenn man sich hier in Essen umguckt, kann man sehen, hier stehen unendlich viele Verlage, tausende von Spielen werden hier präsentiert. Da ist es ja gar nicht so leicht, überhaupt eine Nische zu finden. Du hast gesagt, man hat eine Idee, aber man muss ja auch aufpassen, dass man jetzt nicht untergeht bei den vielen Neuerscheinungen und auch Backlist-Spielen, die hier präsentiert werden. Wie findet man denn seine Nische?
Also ganz wichtig, klar, man muss eine Nische haben, sonst kann man nicht gegen die großen Verlage bestehen, weil man dadurch, dass man kleinere Auflagen hat, hat man natürlich höhere Kosten bei der Produktion. Und bei mir war das so, ich hatte eine Idee, war damals das Spiel Old Town. Vor 11 Jahren war ich zum ersten Mal hier, zusammen mit Harald Mücke. Wir hatten einen gemeinsamen Stand und es war ein Logikspiel. Und die Logikschiene, Deduktionsschiene, da gibt es doch einige Spieler, die immer wieder solche Spiele suchen. Man kennt es von Cluedo, das ist das bekannteste.
Oder von den Sudoku-Rätseln, die ja auch im Prinzip ähnlich funktionieren und auch sehr beliebt sind.
Das ist richtig. Und ich habe festgestellt, da gibt es fast nichts auf dem Markt. Es kommt immer mal wieder was, aber an sich verschwindet so ein Spiel immer wieder relativ schnell. Und ich habe dann angefangen, die Old Town-Idee, da geht es um eine Westernstadt, die ich rekonstruiere. Der Sheriff wohnte in der Dalton Road, gegenüber vom Sheriff wohnte der Richter und so weiter. Diese Idee weiterzuentwickeln. Und das letzte Spiel, das ich in der Serie gemacht habe, ist das Café Melange. Das spielt in einem Café in Wien, das Café Zentral. Das kann man heute noch besuchen. 1910, da verkehren sehr viele Prominente wie Sigmund Freud, Stefan Zweig. Und Ziel des Spieles ist es, seine eigenen Gäste an den gleichen Tisch zu platzieren wie diese Prominenten.
Jetzt bist du hier nicht allein, sondern hast einen Gemeinschaftsstand mit anderen Kleinverlegern. Wie schwer ist es denn als Kleinverleger überhaupt Gehör zu finden und auch die Spielerinnen und Spieler zu erreichen, die nachher die Spiele dann spielen wollen?
Ja, das ist an sich das größte Problem. Also Essen hat den Vorteil, dass hier sehr viele Personen aus dem Ausland kommen, die spezielle Spiele suchen und hier dann aber auch mitnehmen. Ja? Und ich habe, dadurch, dass ich in einer Nische bin, kommen bei mir immer wieder die gleichen Spieler, die ein Spiel gekauft haben und die fragen danach, hast du wieder was Neues? Ja? Und ich weiß genau, dass wenn ich so ein Spiel in ähnlicher Variation, ähnlichem System entwickle, dann habe ich meine Spielergruppe. Rankommen an neue Spieler oder Käufer ist natürlich schwierig, aber deswegen haben wir hier auch Spieletische. Das heißt, man muss die Leute ansprechen, probier mal das Spiel aus, ich erkläre es dir ganz schnell und das ist der Vorteil halt hier in Essen. Spiel ausprobieren und dann sieht man gleich, es macht Spaß oder es ist nicht meine Welt und so komme ich praktisch auch immer wieder an neue Spieler oder Interessenten für meine Spiele.
Jetzt ist ja der Einzelhandel oder auch der Fachhandel eine Vertriebsschiene, die in den letzten Jahren, glaube ich, an Gewicht sehr stark gewonnen hat, ist das Internet, denn da verbreiten sich ja Informationen und da hat man vielleicht auch als Kleinstverleger eine bessere Chance, wenn man einmal in einer gewissen Szene vielleicht bekannt ist, auch weiterzukommen. Wie wichtig ist für so einen kleinen Verlag wie den deinigen das Internet?
Also das Internet steht natürlich ganz, ganz oben. Also ich selbst verkaufe nicht allzu viele Spiele über meine Homepage. Ich bin seit 3 Jahren, glaube ich, bei Spiel Direkt. Das ist eine Großhandelsgenossenschaft. Ich bin der Mitbegründer. Und die Idee ist die, wir sind mittlerweile 20 Kleinverlage und wir beliefern direkt den Handel. Das hat den Vorteil, ein entweder Internetshop oder ein Laden kann dir gezielt bei einem bestellen und muss nicht verschiedene Kleinverlage abklappern, um dann sein Sortiment zusammenzubekommen. Und das läuft sehr gut. Und wir haben dieses Jahr gesagt, okay, wir wollen uns mal auf der Spielemesse präsentieren, um einfach zu zeigen, da gibt es Spiel direkt. Wir verkaufen zwar in erster Linie nur an Händler, aber natürlich kommen auch hier immer wieder Händler vorbei, die sehen, da kann man dann direkt die Spiele ordern. Und es gibt eine Internetseite, man sieht, wie viele Spiele auf Lager sind, wie viele Spiele kann ich bestellen, wie teuer sind die Spiele im Einkauf, wie ist die Verkaufsempfehlung und so weiter. Das ist ein großer Vorteil, denke ich.
Eine letzte Frage. Man muss jetzt ja schon Enthusiast sein, wenn man das macht. Denn reich wird man mit Spieleverlegen nicht. Bist du jemand, der nach all den Jahren trotzdem immer noch leidenschaftlich gerne spielt?
Auf jeden Fall. Ich spiele zwar nicht ständig meine Spiele, ich spiele gerne auch andere Sachen und das werde ich auf keinen Fall verlieren. Wie lange ich jetzt noch auf die Messe gehe als Anbieter, das weiß ich nicht. Also eine Messe, 4 Tage, das ist schon anstrengend. Ich mache das ja nur nebenher, das heißt, ich muss gleich mal 2 Tage Urlaub nehmen. Eigentlich müsste ich gleich den Montag auch noch Urlaub nehmen, um mich zu erholen. Aber ich meine, die Atmosphäre ist ja natürlich einmalig. Und gerade jetzt der Austausch mit den Spielern, gerade auch aus dem Ausland, das ist hier so wichtig. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn gestern kam ein Japaner vorbei und hat gesagt, er besitzt Old Town und das ist ein ganz tolles Spiel und er wollte dann ein Foto haben mit mir zusammen vor der Spielerwand. Ne?
Und das entschädigt dann vielleicht auch für die Mühen, die man hat, wenn man hier auf so einer Messe steht, ist ja auch ganz schön anstrengend. Ich habe gesprochen mit Stefan Riedl vom Klickerspiele Verlag und ihr findet ihn im Internet unter www.klicker-spiele.de.
Und mit ihm gesprochen hat Frank auf der Spielemesse in Essen am vergangenen Wochenende. Hast du viele solche Gespräche geführt oder bist du übers Spielen mit ihm erst ins Gespräch gekommen? Wie kam das?
Das war in der Tat so. Der hatte einen kleinen Stand, da saßen Leute, haben gespielt. Dann guckt man den mal über die Schulter und dann hat er gesagt, na Mensch, hier setz dich doch mit dazu, willst nicht mitspielen, ich erkläre es dir kurz. Und dann ist man mittendrin. Und dann habe ich mit 2 Menschen aus Großbritannien dieses Spiel gespielt und dann sind wir noch ins Gespräch gekommen und haben uns unterhalten. Es gab schon etliche Gespräche auch nebenher. Natürlich spielt man erstmal, aber am Rande gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, mal nachzufragen oder zu sprechen. Wie gesagt, ich habe auch, hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit einer Frau aus der Schweiz geredet, die so einen Spieleclub leitet. Auch da ist man mal ins Gespräch gekommen. Es gab auch Leute, zum Beispiel in gewisser Weise Kolleginnen und Kollegen, die im Internet einen Spiele-Podcast produzieren. Also die einmal in der Woche mittlerweile, anfangs 14-tägig, immer so eine Dreiviertelstunde Sendung produzieren, was man eben dann im Internet bei ihnen abrufen kann, wo sie Spiele besprechen, wo sie jetzt zum Beispiel auf die Messe eine Vorschau gegeben haben oder jetzt im Nachhinein natürlich auch noch eine Nachbesprechung machen werden. Also so Leute waren eben auch da, mit denen kommt man dann auch mal ins Gespräch, sieht, da sind auch Leute, die haben Aufnahmegerät dabei, was machen die denn eigentlich? Und dann habe ich mich mit denen unterhalten.
Ist das jetzt auch das, was du noch weiter mitgebracht hast? Nee, das war eine Zeitung, ne? Also quasi die Berichterstattung in Presse, also Zeitung, wie man sich das denkt. Radio sind wir, diese Internet-Podcast-Reihe. Was meinst du, wo treten quasi Rezensionen zu Spielen zum Beispiel noch auf? Oder was konntest du noch beobachten, wer da an Presse oder Ähnlichem noch da ist?
Im Prinzip die ganze Bandbreite, also auch ja unsere heimische Zeitung hier, die TLZ zum Beispiel, hat ja auch Spiele-Rezensionen, also in der TLZ findet man immer wieder, also von der TLZ saß ja sogar mal jemand in der Jury zum Spiel des Jahres. Aha. Also auch da werden Spiele rezensiert, da gab es jetzt natürlich auch eine Berichterstattung über den früher Altenburger Spielekartenverlag, der jetzt auch einen Stand hatte, neue Spiele vorgestellt hat, also auch Thüringer Verlage waren zumindest der eine in dem Fall da und dann hat man so die ganze Bandbreite. Aber was man, glaube ich, eben dort auch hat, dass man jetzt nicht nur die Journalistinnen und Journalisten der großen Medien hat, wie meinetwegen ein kleiner Beitrag für irgendwie das Nordrhein-Westfalen-Magazin vom WDR oder so, sondern eben auch ganz viele Spielerinnen und Spieler, die selbst Medien machen, die Sachen rezensieren und auch eben ihre Freizeit dafür hergeben, über Spiele zu berichten. Und auch da können wir vielleicht mal reinhören. Es gibt eine Spielezeitung, die heißt Spielerei, erscheint viermal im Jahr, mittlerweile schon seit 30 Jahren. Und auch da habe ich mit jemandem gesprochen, wie wichtig für Sie diese Spielemesse in Essen ist und was es so Neues gibt.
Ich stehe jetzt hier am Stand der Spielerei, eine Spielezeitschrift, die viermal im Jahr erscheint, mittlerweile schon im 30. Jahrgang. Und bei mir ist Oliver Kühwein. Hallo.
Ja, hallo.
Ihr steht hier in Essen mit einem Stand. Wie wichtig ist denn für euch die Spielemesse?
Die Spielemesse ist für uns sehr wichtig, weil wir uns hier unseren Endkunden präsentieren können. Und hier kommen eigentlich alle Spieler hin, auch die, die unsere Zeitschrift lesen. Und von daher ist das ein Event, wo wir eigentlich nicht fehlen dürfen.
Jetzt hast du schon gesagt, es kommen auch Leserinnen und Leser her, die eure Zeitschrift lesen. Mittlerweile gibt es ja im Internet auch relativ viele Rezensionen. Es gibt Podcasts zum Thema Spielen. Was zeichnet denn jetzt eure Zeitung oder eure Zeitschrift aus?
Ja, vor allem erstmal unser fundiertes Wissen. Wir sind eben nicht erst seit gestern da, wir sind eben schon seit 30 Jahren da. Für uns schreiben Autoren, die zum Beispiel in der Jury Spiel des Jahres sitzen. Und es gibt immer noch viele Leser, die wollen was in der Hand haben. Die wollen auch mal ihre Spielezeitschrift mit zum Beispiel in die Badewanne nehmen können. Mache ich normalerweise mit dem Computer nicht. Oder zum Beispiel im Bus irgendwo lesen, mal schnell zuklappen können, an der nächsten Haltestelle aufklappen können. Und die lesen uns dann.
Du bist jetzt schon etwas länger dabei. Wie hat sich denn die Spielewelt seit eurem Erscheinen vor 30 Jahren verändert?
Also früher war es so, als wir angefangen haben, da kamen Spiele sehr oft aus Übersee, also sprich aus Amerika. Dann haben wir die englischen Spiele ins Deutsche übersetzt, bis sich das dann komplett gedreht hat. Heutzutage kommen Spiele aus Deutschland oder aus Europa und werden in die USA importiert. Und es gab, sag ich mal, relativ wenig große deutsche Spieleverlage, die den Markt dominiert haben. Und mittlerweile kommen zum Beispiel aus Frankreich, aus Polen, aus den anderen Ländern, kommen die Spiele, die wir gerne gespielt haben, werden jetzt da auch erfunden und es wird jetzt wieder internationaler.
Du hast es schon gerade gesagt, das sind natürlich auch die Großen der Branche hier. Wenn man sich umguckt, kann man sehen, es sind viele Enthusiasten hier, die gerne spielen, die sich hier eindecken, die sich erkundigen, Spiele ausprobieren. Aber am Ende geht es natürlich auch ein bisschen ums Geschäft. Wie groß ist denn der kommerzielle Anteil dieser Spielemesse aus deiner Sicht?
Der kommerzielle Anteil ist schon groß, aber es geht darum, die Leute können hier vor Ort ausprobieren. Die kaufen nicht irgendeine Schachtel im Laden und wissen nicht, was drin ist, sondern sie gucken sich die Spiele erst hier an und erst, wenn sie mit dem Produkt zufrieden sind, dann wird gekauft. Aber es ist eben auch die Möglichkeit, tatsächlich jedes Spiel zu erwerben.
Jetzt habt ihr in eurer Zeitschrift Spielerezensionen drin, besprecht immer wieder neue Spiele. Gibt es da manchmal auch Meinungsverschiedenheiten in der Redaktion?
Ja, natürlich gibt es da auch Meinungsverschiedenheiten, wobei natürlich jeder Rezensent für seine Artikel selber verantwortlich ist. Deswegen haben wir auch immer eine Namenskennung drunter stehen, dass der Leser weiß, wer hat denn diesen Artikel geschrieben. Und für die Leser ist das auch ein gewisser Leitfaden, weil die zum Beispiel auch mit dem Gesamtgeschmack von manchen Rezensenten nicht übereinstimmen. Umgekehrt sagen sie dann auch, wenn derjenige das rezensiert hat und der das gut bewertet, der hat meinen Geschmack, dann ist das für mich wertvoller.
Eine letzte Frage, wenn ich mich jetzt umgucke, stehen bei euch am Stand zwei Männer und zwei Frauen. Wenn man sich das Verzeichnis anguckt der Spieleautoren und Illustratoren, dann sind das zu mehr als 95% Männer. Also ich glaube, hier in der ganzen Liste sind 5 oder 6 Spieleautorinnen. Ist Spieleerfinden immer noch so ein Nerd-Ding von Männern?
Ja, leider ist das im Moment immer noch eine Männerdomäne. Die Frauen kommen, aber nicht so, wie wir uns das gerne wünschen würden. Weil zum Beispiel, wenn man in die Spieleclubs reinkommt, wer Spiele spielt, da ist ein riesengroßer Frauenanteil und es könnten auch durchaus mehr Autorinnen sein.
Das wäre jetzt quasi gerade die Frage noch gewesen, auch an dich. Also wenn quasi bei Spieleentwicklern so hoch der Anteil von Männern ist, die das machen, wie ist das eigentlich bei den Leuten, die spielen? Also was hast du auf der Messe erlebt vom Publikum? Wer geht da hin? Kann man das irgendwie nach Geschlechtern sagen oder auch nach anderen Kriterien wie Alter oder sowas?
Also der Frauenanteil ist sehr viel höher bei den Spielerinnen und Spielern als bei denjenigen, die die Spiele machen. Das kann man schon sagen. Und ich würde sagen, vom Gefühl irgend sowas zwischen 1/3 und 40% Frauenanteil. Mhm. Also es sind schon mehr Männer, aber es ist überhaupt nicht so, dass man da jetzt wie in so einer rein Männerwelt ist. Natürlich gibt es diese Gruppen auch. Man sieht auch Gruppen von überwiegend jüngeren Männern, sag ich mal, die schon eher so Spielefreaks sind. Aber das ist total bunt gemischt. Und ansonsten würde ich sagen, es waren jetzt schon überwiegend Leute ohne Kinder da. Es gab schon auch Kinder, aber ich meine, dafür, dass man ja eigentlich Spielen viel mit Kindern verbindet, muss man sagen, waren da jetzt mal die anderen da. Es gab auch Familien, aber die waren deutlich in der Unterzahl. Also eigentlich sind das schon Menschen zwischen 20 und vielleicht 50 ungefähr, die eben gerne spielen und die dort hingekommen sind. Interessanterweise fand ich, war es wirklich relativ international aufgestellt. Also ich habe mit Menschen aus Großbritannien gespielt. Ich war an einem Stand, wo Spanier Spiele vorgestellt haben und man hörte halt auch immer mal unterschiedliche Sprachen. Also das ist wirklich so, dass man sagt, da sind jetzt nicht nur Menschen aus Deutschland oder aus dem Ruhrgebiet, die da hinkommen, sondern wirklich weltweit.
Und in Bezug auf das, was hier der Mann von der Spielerei eben sagte, dass das schade ist, dass quasi bei den Entwicklern so wenig Frauen dabei sind. Kannst du dir das irgendwie erklären? Oder ist das quasi wie in vielen anderen Bereichen auch, dass Frauen weniger vertreten sind?
Na, ich würde sagen, es gibt bei vielen Hobbys ja, dass die Leute, die das wirklich sehr extrem machen, häufiger Männer sind. Ich glaube, das liegt daran, dass die sich aus vielen anderen Sachen rausnehmen, dass so eine Macke in Anführungszeichen Männern vielleicht auch gesellschaftlich eher zugebilligt wird, dass man sagt, naja, der ist halt einfach so, der sitzt dann die ganze Zeit da und viele Frauen haben vielleicht auch noch was anderes zu tun und sagen sich, also ich habe jetzt nicht so Lust, mich in so ein Ding so tief rein zu begeben, dass ich das irgendwie mache. Das könnte eine Erklärung sein. Ansonsten, ja, gute Frage. Also bei den Illustratorinnen und Illustratoren ist der Frauenanteil etwas höher. Das merkte man auch. Also es gab auch so Stände, wo Leute so Live-Sachen gezeichnet haben oder so. Da waren durchaus Frauen. Aber mich hat es auch interessiert. Ich hatte eigentlich auch noch vor, Spieler-Autorinnen zu interviewen. Das hat aber leider nicht geklappt, weil die andere Termine hatten. Also an zwei Ständen habe ich es probiert, weil mich auch genau die Frage interessiert hätte, auch wie die sich so fühlen in so einer Welt. Also es war wirklich sehr auffällig. Also dieses Verzeichnis, das waren so 10 Seiten mit Namen drauf und da standen vielleicht 5, 6 Frauen drauf.
Wir sprechen über die Spielemesse, die in Essen stattfand am vergangenen Wochenende und ich weiß gar nicht, war es in dem letzten Interview, was wir gehört haben oder in dem ersten. Auf jeden Fall gab es da so eine Formulierung, gerade hier in Essen ist das irgendwie so und so und gut. Gibt es denn oder wie ist denn so die Spielerszene vernetzt? Gibt es überhaupt so eine Szene? Ist die Messe in Essen so das Größte oder gibt es noch andere solche Treffpunkte? Weißt du da was? Wie kann ich mir das vorstellen?
Na, es gibt auf jeden Fall natürlich auch noch andere, kleinere Messen, wo Spiele vorgestellt werden. Klassisch zum Beispiel die Spielwarenmesse in Nürnberg. Da geht es dann nicht nur um Spielen, aber auch um Spielen. Aber Essen ist schon, ich hatte es ja eingangs gesagt, sowas wie die Frankfurter Buchmesse für den Buchmarkt. Also die weltweit größte Messe, wo klar ist, das ist das Event im Jahr, das ist immer im Oktober in Essen, da fährt man hin. Das ist schon, glaube ich, so gesetzt. Ansonsten gibt es natürlich schon eine vernetzte Szene. Das hat man dort auch gesehen und ich war überrascht, wie viel Spieleclubs und Spieletreffs es eigentlich gab. Die hatten dann häufiger eben ihre eigenen T-Shirts mit und die an. Und ich war auch an einem Stand von der Interessengemeinschaft Spieleclubs. Das heißt, das ist der Versuch, so ein bisschen zusammenzubringen, die ganz unterschiedlichen Clubs. Und vielleicht können wir da auch noch kurz mal reinhören.
Ich stehe jetzt hier am Stand der Interessengemeinschaft Spielekreise und neben mir steht die Dörte, die diesen Stand hier mit betreut. Dörte, bist du eine leidenschaftliche Spielerin?
Eigentlich schon, ja. Leidenschaftlich, sagen wir mal so, ich spiele immer gerne mit, weil mein Partner einen Spieleclub leitet und sehr viel und sehr gerne spielt.
Jetzt habe ich schon gesagt, Interessengemeinschaft der Spielekreise. Was ist denn ein Spielekreis oder Spieleclub überhaupt?
Das ist eine Gemeinschaft, die sich bildet, gerne spielt, zum Beispiel wie wir jetzt alle 14 Tage, sich abends zu einer festen Zeit in einem festen Raum trifft und dort, wir spielen hauptsächlich Strategiespiele, treffen uns zum Spielen. Oder auch eben halt mal, dass wir sagen mit unserem Club, wir machen Veranstaltungen, wir machen Spielewochenende, wir fahren zur REC vor, zur Meisterschaft, zu dieser Vorentscheidung mit mehreren Mannschaften, nehmen daran teil, eben halt solche Sachen.
Mit der Interessengemeinschaft versucht ihr jetzt unterschiedliche Spielekreise zusammenzubinden in Deutschland. Wenn ich mich hier umgucke, hängt hier eine große Deutschlandkarte, wo einzelne Punkte notiert sind. Da sind jetzt relativ viele Punkte in Nordrhein-Westfalen. Bei den anderen Bundesländern sieht es teilweise etwas dünner aus. Wird in Nordrhein-Westfalen besonders viel gespielt?
Das ist tatsächlich so. Nordrhein-Westfalen ist ein Ballungsgebiet, was Spielen betrifft. Das ist einfach so. Da ist wirklich, ja, es ist einfach geballt. Und es haben sich jetzt hier so, ich glaube, erstmal 72 Spielekreise oder Spieleclubs zusammengefunden. viele Anfragen sind jetzt aber auch gekommen, die sich auch damit oder daran beteiligen. Und es geht dann eben halt auch um Austausch im Internet von denen, die es immer organisieren, dass die mal gucken. Oder auch, wenn man mal einen Spieleclub gründen möchte, wie geht das, was habe ich zu tun, wie läuft sowas, was kann man machen. Oder eben halt auch einen Austausch untereinander, wie macht wer was. Weil es gibt ja doch eine ganze Menge Spieleclubs in Deutschland. Es sind, glaube ich, insgesamt sogar 300.
300 Spieleclubs in Deutschland, die unterschiedliche Spiele spielen, sich auch unterschiedlich organisiert haben und treffen. Ihr versucht die jetzt zu bündeln. Wie erreicht man euch denn?
Übers Internet, nämlich www.spielekreise.de.
Ganz einfach. Das klingt mir ja irgendwie ganz schön organisiert. Es ist also irgendwie mehr als nur ein Freundeskreis, der sich zum Spielen trifft, oder? Hast du mal gefragt, wie groß oder weißt du, wie groß solche Kreise sind oder was man da organisieren muss?
Das ist auch sehr unterschiedlich, also mit denen ich jetzt gesprochen habe. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die auch aus einem Spieleclub oder Spielekreis kamen. Weiß ich, dann sind da 40 Leute organisiert und dann kommen halt zu so einem Spieleabend, weiß ich, im Schnitt 20, 30 Leute, spielen dann an unterschiedlichen Tischen. Das heißt, die brauchen schon irgendwie einen Ort. Das war eigentlich bei allen so, dass sie gesagt haben, wir haben irgendwie einen Platz, wo wir uns treffen können, wo man Spiele auch lagern kann, ne? Weil wenn man viele Spiele hat, braucht man auch ein paar Schränke, wo man die reinstellen kann. Genau, aber es ist an sich, hast du recht, es ist schon organisiert und trotzdem noch relativ informell. Also die meisten sagen, wir haben jetzt keinen Mitgliedsbeitrag oder man muss hier nicht Mitglied werden, man kommt halt einfach hin und es gibt halt ein paar Leute, die organisieren was, stellen halt den Rahmen, beschäftigen sich auch mit Neuerscheinungen, deswegen waren viele in Essen auch da, damit, wenn sie nach Hause kommen, den anderen auch erklären können, Mensch, ich habe ein paar neue Spiele dabei, pass auf, ich zeige euch die kurz. Also die übernehmen dann so ein bisschen so eine Tutorenrolle oder so, wo sie die Spiele eben den anderen erklären, die jetzt vielleicht keine Lust haben, sich immer mit allen Regeln oder so zu beschäftigen, die es so ein bisschen anleiten, die dann aber auch mitspielen. Und was man auch gehört hat, es gibt mittlerweile ja auch bei etlichen Spielen Turniere, wo man spielen kann. Also das Catan-Turnier vorhin habe ich schon erwähnt, aber das gibt es eben für viele andere Strategiespiele auch, dass es eben richtige Spiele, Turniere gibt, wo dann Leute halt zusammenkommen und auch so Meisterschaften austragen.
Und dann fährt so ein Spielclub da geschlossen hin oder mit so ein paar Leuten und tritt da an?
Genau, dann fahren die unter Umständen dahin, haben vielleicht eine 2-3 Teams oder so und ein paar andere fahren noch mit und das ist dann deren Wochenendbeschäftigung.
Ob es ein Spielclub oder ein Spielkreis ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es in Erfurt auch einen regelmäßigen Spieleabend gibt, an dem du nicht ganz unbeteiligt oft bist. Ist das auch ein Spielkreis oder ein Club oder so?
Na, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde erstmal sagen, es gibt in Erfurt mindestens einmal die Möglichkeit im Monat zu spielen in der E50, in der Laseistraße 50. Da gibt es immer einen Spieleabend und da gibt es natürlich auch Spiele. Wir versuchen auch ein paar mehr Spiele, auch Neuerscheinungen da zu haben, wo man eben genau das machen kann im Kleinen, sag ich mal, was da eben so beschrieben wurde. Einfach hinkommen, sich auch mal ein Spiel erklären lassen und einen netten Abend mit einem Spiel verbringen und dann womöglich nochmal wiederkommen.
Wann sind denn diese Spieleabende oder wann ist der nächste?
Der nächste Spieleabend ist nächsten Montag, den 19. Oktober, immer um 19.30 Uhr geht es los. Kann man einfach vorbeikommen. Wenn man jetzt selber Spiele hat, die man gerne mal ausprobieren will und noch Mitspielerinnen und Spieler sucht, kann man die auch einfach mitbringen. Wenn man sagt, ich will mich einfach mal überraschen lassen, neue Spiele kennenlernen, kann man das auch machen. Und wenn man schon weiß, was für ein Spiel man spielen will, kann man auch vorbeikommen. Also im Prinzip sind alle herzlich eingeladen, die gerne spielen. Wie gesagt, 19.30 Uhr geht es los und dann Open End und dann guckt man mal, wie lange man Lust hat.
Was ist denn so das meistgespielteste Spiel bei euch? Kann man das sagen?
Nee, das kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Also wir versuchen, wie gesagt, auch immer mal Neuerscheinungen da zu haben. Und ich finde es immer spannend, eigentlich auch mal neue Spiele sich anzugucken und zu gucken, machen die mir Spaß. Und dann kommt es auch ein bisschen darauf an, wer ist da. Manchmal spielt man eher Sachen, die so ein bisschen geselliger sind, was vielleicht manchmal so unter die Kategorie Partyspiele läuft, das finde ich ein blödes Wort, aber eins, wo es halt eher um Kommunikation, um Austausch, um Spaß geht. Aber es gibt genauso Spiele, die wir gespielt haben, die halt eher Strategiespiele sind, die halt auch ein bisschen länger dauern, die vielleicht ein bisschen komplexer sind.
Hast du gerade ein Lieblingsspiel vielleicht sogar am Wochenende entdeckt? Hast du überhaupt Spiele dir mitgebracht, gekauft?
Ich habe ein paar Spiele mitgebracht, nicht so viele, wie ich vielleicht wollte, aber ich war ehrlich gesagt auch so ein bisschen überfordert. Was ich in letzter Zeit ein bisschen gespielt habe, ist das Spiel Orléans. Das ist also ein komplexeres Spiel, ist auch Preisträger zum Kennerspiel des Jahres da mit dabei gewesen und jetzt auch beim Spielepreis in Essen auf dem zweiten Platz gelandet. Das ist sozusagen ein recht komplexes Spiel, was aber an sich, wenn man es einmal sich angeguckt hat, gar nicht so kompliziert kompliziert ist. Es hat nur sehr viele Mechanismen. Und was mir bei dem Spiel sehr gut gefällt, dass es nicht die eine Lösung gibt, wie man quasi am besten vorwärts kommt. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege und ich habe es jetzt 4-mal, glaube ich, gespielt und jedes Mal hat jemand mit einer anderen Strategie gewonnen und das finde ich faszinierend, wenn ein Spielmechanismus so ausgewogen ist, dass eben nicht absehbar ist, naja, es gibt zwar 10 verschiedene Wege, aber eigentlich sind nur 2 sinnvoll, weil die anderen zu schwach sind und die beiden zu stark. Also das Spiel ist sehr, sehr gut austariert und das hat mir sehr gut gefallen, war auch bei der Messe. Ich hätte mit dem Spieleautor gerne ein Interview geführt, der war leider sehr gefragt und war deswegen immer im Gespräch und ich hätte mich vorher anmelden müssen. Und da gab es auch einen extra Stand, wo viele Spielerinnen und Spieler standen. Scheint wirklich gerade Spielerinnen und Spielern, die gerne so Strategie-Spiele mögen, einer der Renner zu sein. Und ich finde es auch wirklich gut.
Wir müssen langsam zum Schluss kommen, deswegen 2 Fragen am Ende. Erstens, wann gibt es die nächste Spielekolumne auf Radio Frei und über welches Spiel? Und zweitens, willst du nächstes Jahr wieder nach Essen fahren?
Das letzte kann ich als erstes beantworten. Ich will auf jeden Fall nächstes Jahr wieder nach Essen. Vom 13. bis 16. Oktober 2016 wird die Spiel 16 in Essen stattfinden. Und die nächsten Spielekolumnen, ich habe jetzt 3 Spiele in der Pipeline sozusagen. Orléans ist das eine, habe ich schon gerade was zugesagt. Und dann noch 2 weitere Spiele, die jeweils für 2 Personen sind. Das ist ja auch so ein Markt. Viele Leute haben ja nicht immer einen großen Kreis, wollen vielleicht eher zu zweit spielen. Gibt es gar nicht so viele gute Spiele. Gibt es 2 neue Spiele. Das eine heißt Trambahn. Da muss man so Straßenbahnlinien bauen und dann Passagiere befördern, ganz nett. Und das andere heißt Patchwork, da geht es darum, dass man eine Art Flickenteppich mit kleinen Flicken, die man sich ersteigert sozusagen oder nimmt, auf seinem Brett anordnet und wer sozusagen den schönsten und wertvollsten Flickenteppich produziert, der gewinnt am Ende. Diese 3 Spiele werde ich in den nächsten Wochen hier vorstellen.
Darauf freuen wir uns und ich bedanke mich bei dir, dass du vorbeigekommen bist. Frank war da, er war am Wochenende auf der Spielemesse. Danke Frank und einen schönen Tag dir.
Tschüss.